Ja, natürlich. Also UFOs sind am Untersberg tatsächlich auch ein Thema und ich hatte selber auch schon zwei Sichtungen, zwar nicht am Untersberg, sondern woanders. Es ist ein sehr, sehr spezielles Thema. Ufologie, UFO-Forschung, da bin ja ich eigentlich gar nicht drinnen in dem Thema. Aber was die subjektiven Wahrnehmungen betrifft, vor allem auch vor 4, 5 Jahren, das weiß ich heute noch, wo wir zu dritt auch am Untersberg unterwegs waren. Und mein Forschungspartner Marco sagt, ja, da oben schwebt ein UFO und er sieht es und er hat es erklärt, wie es aussieht, wie groß es ist. Ich bin daneben gestanden, habe gar nichts gesehen und meine Forschungspartnerin, die hatte nur einen leuchtenden Ball gesehen, der schnell mal über den Untersberg gezogen ist. Ja. Und so sind die Wahrnehmungen unterschiedlich. Ja. Und da fragt man sich, oder ich speziell auch in dem, mit dem Buch, naja, warum ist das so? Ja. Und das ist halt so schon sehr, sehr faszinierend. Ja.
Sagenhaft und sonderbar, 5.05.2024 mit Maxim Niederhauser. Herzlich willkommen.
Hallo, grüß dich Daniel. Freut mich, dass ich wieder mal online sein darf bei dir mit Mythen Austria und meinen Buchinhalten und Forschungsthemen. Hallo.
Sehr gerne. Ich glaube, du warst der allererste Interviewgast, den ich hier im Podcast hatte. Und ich denke immer gerne an unsere alten Podcast-Folgen zum Thema Untersberg zurück. Du bist ja Autor der Romanserie Die goldene Stadt im Untersberg, die vielen Lesern auch außerhalb des deutschsprachigen Raums, muss man ja sagen, viel Freude bereitet hat. Und ich glaube viel mehr noch. Durch diese spannenden Geschichten rund um den Untersberg und seine Mythen und die Zeitanomalien ist sicher der ein oder andere da draußen selbst zum Abenteurer geworden. Ich muss sagen, auch mich hat das Untersberg-Fieber damals gepackt, als du davon erzählt hast. So in diesem ganzen Podcast. Wir haben ja einige gemacht zum Thema. Und ich wollte mehr wissen. Nicht nur über den Untersberg, muss ich sagen. Mich hat das Fieber gepackt, sondern auch über viele andere Orte, die dem Untersberg in Sachen Mythen und Mysterien in nichts nachstehen, muss man sagen. Da gibt es ja viele Orte auf der Welt. Du hast über die Burg Hauska berichtet. Dann bin ich auf diesen Spukwald in Rumänien gestoßen. Mega interessant. Dann gibt es den Mount Nyangami in Afrika, der auch für seine Anomalien bekannt ist und für merkwürdige Phänomene. Nicht weit davon entfernt gibt es eine Höhle, eine spannende. Also alles sehr interessant. Auch Kindergeschichten hast du zum Thema Untersberg verfasst. Die gibt es als Hörbuch zu kaufen. Alle Bücher, Leute, findet ihr übrigens unter anderem auf markus-lewski.at im Shop. Ist das richtig?
Oder Mythen minus Austria, genau.
Okay. Mittlerweile hast du den Untersberg so ein bisschen hinter dir gelassen und dich anderen Dingen gewidmet. Unter anderem würde ich heute gerne mit dir über dein aktuelles Buch sprechen. Die Grundlagen für Götter heißt das. Ach, da hat das. Grundlagen für Götter. Dem Klappentext kann man entnehmen, du erkundest in dem Buch ja tiefgründige Fragen nach dem Ursprung der Natur unserer Existenz. Sehr philosophisch. Und es geht darum, das komplexe Gefüge des Seins zu verstehen. Ebenfalls sehr philosophisch. Erzähl doch mal ein bisschen über dein Buch.
Ja, also wie du schon gesagt hast, das Buch ist erst vor kurzem rausgekommen. Und zwar mit dem Titel, jetzt zeigt es die Kamera nicht, Grundlagen für Götter. Ein Weltbild zwischen Grenzwissenschaft, mentalen Kräften und der Wissenschaft. Nun, wie bin ich vom Untersberg zu dem Thema gekommen? Also grundsätzlich mal kurz, ganz kurz zur Einleitung. Ich habe damals eben einige Bücher über den Untersberg geschrieben, aber auch Europa und weltweit auf anderen Plätzen geforscht und auch dort überall über das Mystische, das Verborgene, speziell auf Kraftplätzen und auch mit Geheimbünden. Da sind einige Bücher veröffentlicht worden. Ich glaube, jetzt sind es 14 Bücher inklusive ein Kinderbuch. Und wir waren immer auf der Fährte nach diesen Legenden, nach den Sagen, nach den Erzählungen und nach diesen ganzen Mysterien. Was ist da wirklich dran? Und über kurz oder lang sind wir im Team dann schlussendlich immer darauf gestoßen, dass speziell auch am Untersberg, das ja ein sehr großes Steckenpferd von mir ist, immer der Mensch im Mittelpunkt steht. Und ja, schlussendlich immer nur der Mensch diese Erfahrungen macht, ja. Also wir als Menschen in Symbiose mit einem Platz, mit einem Kraftplatz oder sonst irgendwas. Und da fragt man sich, oder da habe mich ich halt speziell gefragt, naja, was ist denn da wirklich dran und wie kann man das technisch oder vielleicht wissenschaftlich erklären, wenn drei verschiedene Menschen auf demselben Platz sind und jeder hat eigene Erfahrungen, zum Beispiel in auf einem sakralen Punkt am Untersberg, wo der eine von einer Zeitanomalie berichtet, der andere berichtet von einer Parallelwelt, einer Parallelwelterfahrung und wiederum der andere berichtet einfach nur, ihm ist es schlecht gegangen, ja. Ihm wurde übel. Und wenn man diese drei kleinen Beispiele mal hernimmt, ja, da habe ich mich einfach gefragt, na, wo liegt denn da der Kern? Und so habe ich damals auch mit einem Studium begonnen zum psychologischen Berater und bei uns in Österreich. Und weil ich einfach auch das Interesse darin hatte, das einfach etwas zu verstehen. Und ja, das ist dann schlussendlich dann das Buch geworden, wo es tatsächlich um diesen Schwerpunkt geht, der die Verbindung zwischen Mystik, Magie, Okkultismus, dem ganzen Mystischen mit unserem Verständnis der Realität zusammenbringt. Und ja, da stellt sich halt auch im Buch die offene Frage mit den Grenzbereichen, aber auch den Antworten darin oder den Erklärungsversuchen aus der Quantenphysik heraus, wie aber auch aus der Psychologie, wie verschiedene Energien wirken da draußen, ja, beziehungsweise ja, diesen großen Begriff, das morphische Feld. Und da geht es im Prinzip ganz stark um dieses Thema in diesem Buch. Natürlich gehört da auch sehr stark dazu die Philosophie, was ja auch Bestandteil vom Buch ist, wo wir einfach immer wieder auch die alten Weltanschauungen mit reingebracht haben, von Paracelsus, von Platon, weil wir einfach gefragt haben, naja, wie haben die damals die Welt gesehen, wie sieht man jetzt heute, was wurde vor allem heute in der Wissenschaft von diesen alten Wissen übernommen und da gibt es unter anderem sehr viel. Und ja, das ist so im Prinzip der grobe Umriss von diesem Buch.
Das ist äußerst spannend. Gerade hast du gesagt, es gibt als Beispiel jetzt, es gibt drei Menschen, die alle ein individuelles Erlebnis haben am selben Ort. Das ist gerade sehr aktuell, das Thema. Im Podcast haben wir über diese Verzerrungstheorie gesprochen. Die hat jetzt nur per se so ein bisschen was mit deinem Thema hier zu tun. Aber da geht es um diese ganzen merkwürdigen Phänomene, die hier auf der Welt passieren. Im Speziellen um das UFO-Phänomen. Und darum, ob das, was man sieht, wirklich das ist, das da gerade vor einem sich auftut. Ob das Phänomen, also die Verzerrungstheorie besagt, dass dieses Phänomen dich aktiv beeinflusst, dein Bewusstsein aktiv beeinflusst, dass du nicht das siehst, das wahre Gesicht dieses Phänomens siehst, sozusagen. Es spielt dir was vor, das du dann siehst. Und so ist es vielleicht auch zu erklären, dass verschiedene Menschen ein und dasselbe Phänomen beobachten, aber verschiedene Erlebnisse haben. Das finde ich ganz spannend, dass du das jetzt gesagt hast, weil es eben gerade auch aktuell ist, das Thema. Das finde ich ganz spannend. Das ist sehr interessant. Hat es denn so ein bisschen spielt das UFO-Thema so ein bisschen bei dir auch mit rein in deinem Buch?
Nee, also UFOs an sich per se nicht, denn da geht es wirklich hauptsächlich um das Thema der Wirkung. Also was heißt angefangen von den philosophischen Dingen, wie wurde es früher gesehen, die ganze Weltanschauung, die Mystik vor allem auch und auch diverse Erfahrungen von Eingeweihten. Und dann springe ich rüber in die Gegenwart, wo ich im Prinzip in das Thema systemisches Aufstellen reingehe, wie funktioniert das, wie wirken Systeme und was sind Systeme, denn Systeme an sich, auch in der Psychologie und in der psychologischen Arbeit, sind halt eine Grundlage und auch in der Quantenphysik, die beschreibt das ebenso und da geht es halt viel um dieses Thema, aber eher weniger um UFOs, beziehungsweise gehe ich schon auf das Thema ein mit subjektiven Erfahrungen, subjektiven, ja, Sichtungen auch, ja, die ja auch unter anderem ja, tatsächlich subjektiv sind, wo der eine vielleicht ein UFO sieht und der andere nicht, ja. Das haben wir am Untersberg auch schon erlebt, ja. Und mit dem Kapitel, weil ich es gerade offen habe, auch im Buch Systeme wirken ebenso mit der Überschrift, kann man das schon etwas erklären auch, ja, was da vor sich geht. Und das ist schon spannend.
Was ist denn dein Ansatz, wenn es um diese Phänomene geht, ob es jetzt der Untersberg ist oder das UFO-Phänomen? Du hast dich ja mit dem UFO-Phänomen früher auch so ein bisschen beschäftigt in Verbindung mit dem Untersberg. Was ist denn so dein Ansatz? Geht es so ein bisschen in die Richtung, die ich gerade beschrieben habe, so ganz grob und stümperhaft? Ist es so ein bisschen dahingehend?
Ja, natürlich. Also UFOs sind am Untersberg tatsächlich auch ein Thema und ich hatte selber auch schon zwei Sichtungen, zwar nicht am Untersberg, sondern woanders. Puh, juh, na, das ist, es ist ein sehr, sehr spezielles Thema. Ufologie, UFO-Forschung, da bin ja ich eigentlich gar nicht drinnen in dem Thema. Aber was die subjektiven Wahrnehmungen betrifft, vor allem auch vor 4, 5 Jahren, das weiß ich heute noch, wo wir zu dritt auch am Untersberg unterwegs waren. Und mein Forschungspartner Marco sagt, ja, da oben schwebt ein UFO und er sieht es und er hat es erklärt, wie es aussieht, wie groß es ist. Ich bin daneben gestanden, habe gar nichts gesehen und meine Forschungspartnerin, die hatte nur einen leuchtenden Ball gesehen, der schnell mal über den Untersberg gezogen ist, ja. Und so sind die Wahrnehmungen unterschiedlich, ja. Und da fragt man sich, oder ich speziell auch mit dem Buch, naja, warum ist das so, ja? Und das ist halt so schon sehr, sehr faszinierend, ja.
Äußerst spannend. Ich frage mich, um jetzt nicht so sehr auf dem UFO-Thema rumzureiten, darum soll es heute nicht gehen. Ich frage mich trotzdem, ob es denn an solchen Orten wie dem Untersberg nochmal eine spezielle Wirkung oder Bedeutung hat, dieses UFO-Phänomen oder UAP, wie man es jetzt nennt, ob es vielleicht dann doch mit dem Berg vielleicht zu tun hat, der ja auch seltsame Eigenschaften zu haben scheint, auf den Menschen einwirkt und vielleicht das, was wir sehen, davon beeinträchtigt ist, weil dieser Berg in irgendeiner Art und Weise auf uns wirkt oder ob es das Phänomen ist, was gerade oben rumfliegt. Man weiß es nicht. Das finde ich äußerst spannend, sehr, sehr spannend. Erzähl doch mal ein bisschen was, du hast gerade angesprochen, Systeme, das interessiert mich. Erzähl mal ein bisschen was über Systeme. Gib uns mal ein Beispiel aus deinem Buch, wenn du von Systemen redest.
Ja, also ich habe mich natürlich damals gefragt, und das war auch Bestandteil des Studiums, ein sehr großer Bestandteil, da gibt es die Theorie der Systeme. Es kennt sicher jeder die Familienaufstellung, die klassische. Ja. Das ist schon eine Arbeit oder eine Wirkung aus einem System heraus. Und da geht es in der Grundlage um einfach nur um das, dass die Ja, die systemischen Aufstellungen hat damals der Bert Hellinger erfunden. Aber wenn wir über Systeme und in Bezug auf Phänomene, Psychologie und den Menschen selber sprechen, führt schlussendlich ja auch kein Weg daran vorbei, und uns mit dieser systemischen Aufstellungsarbeit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Das haben wir im Buch auch gemacht, denn die beschreibt schon, dass wir in einer Matrix eingebunden sind und man kann es System bezeichnen, wo wir verschiedene Systeme haben. Das persönliche System, das Familiensystem, dann das System der Arbeit, das System der Gesellschaft. Und da gibt es noch viele, viele andere Systeme, die auch wirken. Auch unterbewusst und auch in die Quantenphysik beschreibt es auch in Dimensionen auch hinein. Wenn ich heute etwas verändere mit meinem Gedanken, in meinem System, wir hatten damals mal einen Podcast zum Thema Quantenheilung, ja, wenn man da einen Nullpunkt erreicht und eine Veränderung hervorruft im eigenen Bewusstsein, dann verändert sich das System automatisch mit und die Quantenphysik kann das zum Teil auch berechnen. Nur stößt man auch hier etwas schon auf Grenzen, wo man eher ein bisschen ich will jetzt nicht sagen, ins Esoterische abdriftet, weil es eben keine hundertprozentig wissenschaftliche Erklärung gibt, sondern man redet da von Grenzwissenschaften, auch in der Quantenphysik. Und da sind wir auch schon wieder im morphischen Feld, ja, wo alles miteinander verbunden ist. Und da ist eben ein großer Bestandteil in meinem Buch zur Erklärung, dieses systemische Arbeiten und die Aufstellungsarbeit an sich. Wie funktioniert die Aufstellungsarbeit in groben Zügen und vor allem, was sind die Prinzipien von einem System? Und ja, da haben wir im Prinzip vier vereinfachte Prinzipien. Das eine ist das Komplexe, das zweite ist, dass alles im Gleichgewicht sein soll und das ist es ja auch in einem System oder sollte es sein. Und wenn irgendetwas nicht im Gleichgewicht bleibt, dann sorgt, naja, das spricht auch die Quantenphysik davon, dass das System selber für Ausgleich sorgt. Und ja, als dritten Bestandteil die Rückkopplung und natürlich auch die Selbstorganisation von jemandem, der in einem System drinnen ist. Und das sind jetzt vier grundsätzlich einfache Begriffe, die aber sehr, sehr, naja, hochrhetorisch sind, wenn man sie genau betrachtet. Denn das impliziert im Prinzip oder das so wirkt im Prinzip ein System, wo eine Person ja, darin arbeitet, sage ich mal. Ja. Also komplex, alles im Gleichgewicht, er koppelt immer zurück in sein Umfeld und er ist selbst für sich selbst verantwortlich. Ja. Und das sind so die vier Ordnungsprinzipien, wie jeder Mensch im Prinzip mit seinem Umfeld agiert. Und da kommt das Spannende dazu, wenn wir dann auf einem Platz sind wie den Untersberg, wo schon mal naturbedingt der Platz selber eine, naja, eine geomantisch labile Zone ist, wie ich es immer sage, wo man einfach von einem Akupunkturpunkt sprechen kann auf Mutter Erde. So sage ich immer dazu als Geomant, dann hat man schon die Möglichkeit, dass man mit seinem eigenen Bewusstsein, also sprich seinem System, mit dem System der Mutter Erde in Verbindung geht. Und ja, und das geht speziell auf Kraftplätzen etwas schneller wie vielleicht irgendwo in der Stadt, wo man auch abgelenkt ist, wo die Energien nicht so vorhanden sind in der City. Und ja, wenn man so den Kraftplatz und den Menschen an sich dann auf einem Platz, also in Symbiose hat, die Systeme ineinander wirken, dann ist es eine sehr, sehr subjektive Erfahrung, die bei jedem anders ist, wo man ja Grenzerfahrungen machen kann.
Wenn du sagst, geomantisch labil, dieser Ort, was meinst du damit genau?
Ja, das ist bei mir so ein Begriff. Also ich sage immer als Geomant, dass die Erde ein Lebewesen an sich ist, wie der Mensch selber, jede Pflanze, jeder Stein, wie aber auch die ganze Erde. Und der Mensch selber hat ein Meridiansystem. Der Mensch selber hat Akupunkturpunkte, das wissen wir ja alle. Wir haben Druckpunkte, wir haben alles Mögliche. Yin-Yang soll ja auch beim Menschen am besten alles im Ausgleich sein. Und das Ganze gibt es ja auch dann auf dem Planeten Erde. Und das ist im Prinzip auch die Lehre der Geomantie, dass die Erde an sich lebt. Nicht nur eine tote Materie, sondern dass die Erde an sich auch lebt. Und auch hier auf der Erde es Akupunkturpunkte gibt, Energielinien, Leylines zum Beispiel oder Brachenlinien. Und so auch diverse Punkte auf der Erde miteinander verbunden sind. Und beim Untersberg speziell sage ich, das ist ein Akupunkturpunkt der Erde, wo man vermehrt die Möglichkeit hat, einfach in das Bewusstsein von Gaia einzutreten oder von Mutter Erde einzutreten. Ja. Und ja, oder auch geomantisch, eine geomantisch labile Zone, wenn ich genau, wie ich so sage, immer wieder mal.
Verstanden. Glaubst du, dass es Menschen zu solchen Plätzen hinzieht, automatisch? Oder ja?
Also schon, also ich habe schon die Erfahrung gemacht, die letzten Jahre, dass speziell am Untersberg sehr viele Menschen, und der Untersberg wird auch als Spiegelberg bezeichnet, dass die Menschen, die, ich sage mal, einfach größere Themen haben oder vielleicht irgendwelche Dramen haben, das ist statistisch mittlerweile auch nachgewiesen, aber nicht nur am Untersberg, sondern auch auf vielen anderen Plätzen, dass solche Plätze solche Menschen vermehrt anzieht. Ja. Das hat, ich weiß nicht, warum das so ist, da gibt es vielleicht auch irgendwelche Statistiken für irgendwelche Auswertungen, aber ich habe es halt am Untersberg speziell habe ich die Erfahrungen gemacht, dass sehr viele, ja, dass sehr viele Menschen, die einfach ja, irgendwelche Probleme oder irgendwas haben, sich vermehrt mit solchen Plätzen in Verbindung setzen. Ja. Und auch dem Ruf des Berges folgen. Aber ich will jetzt nicht nur sagen Probleme, sondern es gibt auch sehr, sehr viele, die auch Aufgaben dort haben, ja, indem sie Bücher schreiben, indem sie Kraftplätze aktivieren, indem sie Vielleicht auch nur das blöde Beispiel Müll wegräumen. Ja. Ich habe mal vor 3 Jahren einen kennengelernt am Ottersberg, eine sehr, sehr witzige Figur, muss ich mal sagen. Der ist aus München gekommen und der wusste nicht mal, was er dort tut. Den habe ich auf dem Parkplatz getroffen mit seinem Wohnwagen und ich bin dahin und habe ihn gefragt, naja, und von wo er ist und hin und her. Und er hat gesagt, naja, der hatte den Ruf, er sollte zum Ottersberg. Der saß auf einen Tag auf dem anderen auf der Terrasse in seinem Garten und hatte einen Berg im Kopf und nächsten Tag ist ihm ein Buch in die Hände gefallen, nicht von mir, sondern von irgendwem anderen, und wo der Untersberg Thema war. Und so hatte er den Ruf des Untersbergs verspürt und ist dann 2 Tage später mit seinem Wohnmobil zum Untersberg gefahren, ist am Parkplatz gestanden und hat nicht gewusst, was er machen soll. Er hatte keine Mission jetzt in dem Sinn und das war ja sehr witzig, denn ich habe ihn gefragt, wie lange er schon da wäre und er hat gesagt, naja, jetzt sind es 3 Tage, aber mehr wie Müll auf den Wanderwegen hat er nicht gemacht, mehr wie Müll zusammen glauben, den er gefunden hat. Das liegt alles in seinem Wohnwagen und morgen muss er eh wieder heim, weil er wieder arbeiten muss. Sage ich, naja, das war vielleicht ein Ruf vom Untersberg, wo die Naturwesen jemanden gerufen haben, ja, nehmt mir den Müll vom Berg mit. Ja, das ist jetzt witzig, aber es kann alles sein, ja.
Ich finde das gar nicht so witzig, wie es sich vielleicht anhört. Ich finde das schön. Vielleicht war es ja wirklich so.
Und da gibt es viel solche Erlebnisse oder Berichte, die was einfach, ja, es verspürt jeder seinen eigenen Ruf, sage ich mal, ja.
Genau, ich wollte meine Frage vorhin vielleicht noch ein bisschen konkretisieren. Die Frage ist, ob es vielleicht so ist, dass es Menschen, vielleicht auch früher Menschen, schon immer ganz automatisch das gespürt haben, wo solche Orte sind. Und sie vielleicht auch zum Leben an solche Orte hingezogen sind. Es gibt ja so auf der Erde so gewisse Blue Zones. Hast du davon schon gehört? Das sind so Orte, wo Menschen mit besonders hoher Lebensqualität besonders alt werden, oft über 100 Jahre alt. Also da werden die Leute auch nicht krank, die werden einfach sehr alt und dann, wenn sie sterben, geht es irgendwann mal ganz schnell. Natürlicher Tod. Werden dann aber ganz, ganz selten wird da mal einer krank. Meistens werden sie alt. Die trinken auch gern mal einen Wein und essen viel Käse, hat man so eine Dame erzählt, die dort lebt in so einer Blue Zone in Italien, glaube ich. Da gibt es, ach, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, ich glaube 11 verschiedene so Blue Zones gibt es da auf der Erde. Ich denke 11, weiß nicht genau, muss ich nachreichen. Und ja, vielleicht ist das auch so ein Ort, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele Menschen in diesen Blue Zones leben, aber ja. Vielleicht zieht es Menschen ganz automatisch auch früher schon immer zu solchen Orten hin. Vielleicht haben wir das jetzt, wir moderne Menschen, ein bisschen so verloren, diese Fähigkeit. Aber vielleicht hatten früher Menschen ein Radar und sind zu solchen Plätzen hin. Es gibt ja auch Plätze auf der Welt, um es nochmal kurz dran zu hängen, an denen besonders viel, nennen wir es einfach, Übernatürliches oder Paranormales passiert. Die gibt es ja auch oder soll es geben, sagen wir es so. Und genauso kann es eben Plätze geben, an denen viel Positives, Schönes passiert oder gute Dinge wie diese Blue Zones eben, dass dann solche Dinge passieren. Was hältst du davon?
Ja, also das mit den Blue Zones, ja, das habe ich auch gehört. Ich habe erst vor 3 Wochen mit einem Bekannten darüber gesprochen, der ja so von Griechenland schwärmt und der sagt, in Griechenland ist es ja anscheinend ähnlich. Da gibt es ein, zwei Plätze, wo einfach die Menschen so alt werden und ja, es ist, und das ist definitiv definitiv auch eine gesellschaftliche Sache, wo man sich gesellschaftspolitisch vielleicht ein wenig ansehen müsste. Genau genommen, was geschieht in den Gegenden, dass einfach ein lebender Organismus etwas länger wird, ja? Wie bei uns hier im Westen, alles stressig und ungesund und hin und her. Aber natürlich nicht nur das, sondern auch naturell bedingt. Und da bin ich halt wieder in der Geomantie, weil es gibt schon auch weltweit Plätze, die einfach, ja, ich sag mal so, Leben mehr bevorzugen, ja, wie andere Plätze, ja, oder wo Leben vielleicht besser entsteht, längerfristig bleiben kann, wie auf anderen Plätzen. Das gibt es auch, dieses Phänomen gibt es auch geomantisch und das ist so sehr spannend, das gibt es auch, ja.
Ich habe es mir gerade mal rausgesucht. Okinawa, Sardinien, Italien, Costa Rica gibt es eine Halbinsel, Nicoya nennt sich die, Ikaria in Griechenland und Loma Linda in Kalifornien, USA. Ist doch alles sehr verschieden eigentlich, ne? Und in Japan gibt es auch viele schlechte Orte. Da gibt es ja diesen Suicide Forest, diesen Selbstmordwald, zu dem wahnsinnig viele in der Regel oft auch junge Leute hinpilgern, um sich da leider das Leben zu nehmen. Das ist kein schöner Ort. Der hat anscheinend auch irgendwas, was die Leute dann dorthin zieht. Denn wenn man sich was antun möchte, könnte man das theoretisch auch zu Hause machen, wenn man es vorhat. Aber es zieht die Leute oft in diesen Wald. Also da werden Hunderte, im Zweifel sogar Tausende von Leichen gefunden. Und gibt auch schlechte Orte. Das ist interessant, dass es da so ein Yin und Yang, könnte man sagen, gibt. Das ist sehr interessant. Ja. Man kann im Klappentext deines Buches auch lesen, dass besonders interessant die Verbindung von Mystik, Magie und Okkultismus mit unserem Verständnis der Realität, die hier eine zentrale Rolle spielt, ist. Finde ich auch ganz spannend. Mystik, Magie und Okkultismus. Wie spielt das mit rein in dein Buch und in die ganze Geschichte?
Ja, also das mit der Magie ist ja schlussendlich eh selbsterklärend. Also die Magie, ich habe das Thema Magie ja an sich speziell ausgewählt, weil vor allem der Paracelsus, aber auch der Platon sehr viel über das Thema Magie geschrieben haben in ihren alten Texten, wo sie einfach, naja, die Erklärung für vieles einfach, ja, die Magie hernahmen und sagen, naja, alles, was ist und was sein kann und was gesund ist. Und ich müsste mal die einzelnen Zitate aus dem Buch raussuchen. Ja. Aber da geht es schlussendlich viel um den Begriff der Magie. Aber auch das Thema mit dem Okkultismus. Denn Okkultismus an sich ist ja jetzt nichts Negatives. Es wird halt immer sehr negativ behaftet. Okkulte Rituale, Geheimbünde. Aber per se ist ja das Wort Okkultismus an sich ja eine grobe Beschreibung von dem Zusammenspiel von Dingen, die einfach nicht erklärbar sind, ja, und da fällt Esoterik mit rein, auch Geomantie vielleicht, ja, oder viele, viele andere Sachen, wo es einfach um die Lehre geht, einfach hier etwas mehr herauszufinden, um die Wirkungen, um alles, was im Prinzip existiert, und das wurde halt mit Okkultismus geprägt, das Wort, ja, natürlich negativ verwendet, auch von manchen Geheimbünden oder was auch immer. Aber so roundabout runtergebrochen, aber und Mystik an sich natürlich auch, alles was mysteriös ist. Und ja, da sind wir im Prinzip eh schon wieder voll in dem Thema drinnen. Ja. Was wirkt wie, ja, und warum wirkt es? Und Systeme, Spiegelneuronen, morphisches Feld, und da spielt halt da alles mit rein und aus dem Grund die Begriffe, ja.
Letztens hat mich jemand in der E-Mail, die ein bisschen böse war, als Okkultist bezeichnet. Ich weiß nicht warum. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe mit Okkultismus nichts am Hut. Und du aber schon. Du hast dich mit dem Thema Okkultismus intensiv befasst. Ich kann mich an ein sehr interessantes Video auf deinem YouTube-Kanal zum Thema Okkultismus erinnern. Das ist schon eine ganze Ecke her, wo ich das geguckt habe. Und das Wort wird oft hergenommen, um Leute ein bisschen zu diffamieren, wenn man sagt, du bist ein Okkultist, und diese blöden Okkultisten, vor allem Leute, die sich mit Dingen beschäftigen, wie wir, eben mit diesen grenzwissenschaftlichen Themen, da wird das oft hergenommen. Und von daher finde ich es immer gut, wenn jemand ein bisschen aufräumen kann mit diesem Vorurteil, dass Okkultismus immer was Negatives sein muss.
Nein, also es ist natürlich, da natürlich, ich bin auch schon beschimpft worden, Okkultist, ja. Ja, ich bin ja, passt ja, ja, ist ja gut, ja. Verschwörungstheoretiker, Okkultist, was auch immer, ja, whatever. Aber de facto ist Okkultismus halt einfach, ja, nichts anderes wie die Beschreibung vom, was ist verborgen, was ist verdeckt, was ist geheim? Das ist die lateinische Beschreibung von Okkultismus. Und da geht es ja nicht immer um das, dass man okkulte Rituale abhält, ja? Die, weiß ich nicht was, nur im Science-Fiction oder in Hollywood-Streifen zum Sehen sind. Nein, um das geht es ja nicht. Ja? Da geht es ja wirklich um diese ganzen Phänomenbereiche, aber auch um die Praktiken von weltanschaulichen Systemen, wie zum Beispiel Magie, Schamanismus, Geomantie, Radiesthesie. Da gibt es vieles, ja. Einfach das zu erwähnen, die Praktiken, ja. Aber auch paranormal und mystisch vielleicht sein können, ja. Das ist halt für mich ein Sammelbegriff. Also dieser Okkultismus ist für mich persönlich ein Sammelbegriff, um einfach, ja, eine genauere Betrachtung von diversen Dingen und zu erhalten. Und, aber natürlich, es wird immer mal schnell in eine vielleicht sogar schwarzmagische Schublade gesteckt. Ja, das stimmt schon. Ja.
Auch Magie hat viele Facetten. Magie
Natürlich.
hat viele, viele Ausrichtungen. Was ist für dich Magie?
Naja, die Magie an sich, für mich persönlich ist Magie ja nichts anderes wie alles, was existiert. Das ist für mich Magie. Ja. Aber für alles, was existiert, ist für mich Magie. Alles, was sein kann, ja, sein wird, Leben schlussendlich, alles, was das Leben erschaffende, ist für mich alles Magie. Und ein alter Freund von mir hat mal gesagt, du, wenn du Magie richtig verstehst, dann wirst du verstehen, dass es auch kein Gut und kein Böse gibt. Ja. Der hat zu mir gesagt, ein richtiger Magier erkennt das Universum erst in dem, dass er die Magie versteht. Und die Magie ist die komplette Transzendenz in der Dualität. Ja. Das hat er mir halt so erklärt. Ja. Und das Thema spiele ich natürlich auch mit rein in das Buch, wo ich das Thema Transzendenz in Bezug auf das eigene Bewusstsein ein bisschen beschreibe und ein bisschen näher drauf eingehe. Das ist schon ein sehr spannendes Thema. Ja, und für mich persönlich ist Magie einfach das Leben, ja.
Ja, interessante Antwort. Es ist ähnlich bei mir. Magie kann alles sein. Das ist, da hast du absolut recht. Wie, erklär mir mal ein bisschen mehr zum Thema morphisches Feld. Das ist so ein Thema, wo ich nicht ganz einsteigen kann. Vielleicht verstehe ich es auch nicht wirklich. Was ist das morphische Feld und wie funktioniert das oder wirkt das auf uns?
Naja, das morphische Feld an sich ist ja, ich breche es jetzt mal runter auf meinen kurzen Buchinhalt, wo ich in die Systeme, in die wissenschaftlichen Systeme reingehe, wo ich sage, okay, es gibt verschiedene Systeme, wie ein Familiensystem, ein Arbeits-, ein Firmensystem, ein gesellschaftliches System, und da wirken einfach Menschen, da wirken Ideen, da wirken auch Energien, ja. Und da versucht man einfach rechnerisch auch zu erklären, okay, wo geht's weiter, wo ist die Grenze? Und irgendwann ist mal die Grenze erreicht, auch wissenschaftlich, und dann sagt auch die Wissenschaft, okay, da geht's ins morphische Feld rein, ja. Und das morphische Feld ist fast nicht ganz zu erklären, ja. Und hier geht man auch mit Menschen rein in der Idee her, der Mensch ist in einem morphischen Feld. Und da fragt man sich auch wissenschaftlich, okay, wie geht der Mensch in Verbindung mit einem morphischen Feld? Das kann ja alles sein. Und da geht man vor allem auch in der Wissenschaft ein bisschen in die Richtung mit dem Wort der Spiegelneuronen, wo der Mensch Spiegelneuronen hat und so eine Verbindung mit seinem Umfeld aufnehmen kann. Ist aber nicht zu 100% die Wahrheit, denn das Wort Spiegelneuronen wird vor allem auch in der Psychologie immer sehr zweckentfremdet für alles, was nicht erklärbar ist. Und ja, und dieses morphische Feld an sich, ja, das ist ursprünglich ja bezeichnet worden vom Biologen Rupert Sheldrake, und der hat schlussendlich ja nichts anderes gemacht, wie ein hypothetisches Feld aufgestellt, das die Entwicklung von Strukturen der Biologie, Physik, der Chemie und alles in der Gesellschaft Verantwortliche widerspiegelt. Also ein Feld, wo alles enthalten ist. Und ja, so wird auch diese Hypothese eher als Pseudowissenschaft eingestuft. Das wissen wir ja aktuell. Aber dennoch wird gerade auch in heutigen Zeiten, vor allem auch in der Quantenphysik, sehr stark wissenschaftlich überprüft, mit einzelnen Hypothesen und einzelnen Einzelfällen. Beziehungsweise gibt es ja auch schon Indizien oder Beweise dazu, dass es tatsächlich ein Feld gibt, das alles mit allen verbindet, ja. Und da spielt halt auch viel das Thema Familienaufstellungen mit rein. Denn ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar schon mal eine Familienaufstellung gemacht hast, aber wenn man mal eine Familienaufstellung macht, dann wird schon spannend, weil plötzlich steht man in einem Feld drinnen, das der Therapeut macht mit verschiedenen Repräsentanten. Und Hausnummer, du bist der Klient. Und sagst, du willst jetzt eine Familienaufstellung machen und dir ein Thema mit deinem Vater ansehen. Ja? Und dann kommt ein X-Beliebiger in das Feld rein, der steht für deinen Vater, der andere für deine Mutter. Das wird dann aufgestellt vom Therapeuten. Und ja, plötzlich kommen Gedanken, Gefühle und Handlungen von einem Menschen, den du noch nie gesehen hast, die kommen rein und die sind die Handlungen, die Gedanken, aber auch die Muster, wie man spricht, von deinem Vater. Nur als Beispiel. Und da gibt es unzählige Aufstellungen, und ich war das letzte Jahr, ich glaube, bei 75 Aufstellungen dabei, und ich war verblüfft. Und immer wieder hat man sich die Frage gestellt, wieso kann derjenige, den ich noch nie gesehen habe, plötzlich so reden, so gehen und sich so verhalten wie zum Beispiel mein Vater. Da gibt es keine Erklärung dazu. Das ist aber Familienaufstellung. Und da kommt eben, da kommen Erklärungsversuche rein, wie, naja, das sind Spiegelneuronen, die Menschen verbinden sich untereinander. Das ist aber zu wenig gedeckt. Ja, also insofern geht es dann wieder rein in das morphische Feld, wo es um diese Kraftfelder der Aufstellung geht und wo ja von Natur aus wahrscheinlich Photonen sogar wirken in den Lebewesen, also beim Menschen selber, wo die Energiefelder organisiert werden. Und ja, da steht eben auch die Wissenschaft noch an, aber es gibt hier schon unter anderem schon sehr, sehr gute Erklärungsversuche, wie diese komplexen Phänomene und auch Grenzbereiche der Wissenschaft vor allem, ja, das Ganze erklärbar machen, ja.
Spannend. Das klingt alles sehr interessant. Denkst du denn, dass es wichtig ist, wenn man, wie du, ich habe es vorhin schon angesprochen, in deinem Buch geht es um die Fragen nach dem Ursprung der Natur unserer Existenz und um das komplexe Gefüge des Seins und darum, es zu verstehen. Glaubst du denn, dass es auf dem Weg dahin wichtig ist, sich zum Beispiel mit Mystik, Magie und vielleicht auch Okkultismus zu beschäftigen, gehört das dazu? Ist das Teil dieses Weges?
Naja, der Weg ist für jeden dann wieder ganz ein eigener und sehr subjektiv. Aber ich persönlich bin schon der Meinung, man kann als Mensch nur ein erfülltes Leben führen, wenn man, ich muss jetzt nicht wissen, wie die Welt entstanden ist, ja, oder wo ich hingehe, wenn ich sterbe. Natürlich wäre es interessant, aber wenn ich jetzt runterbreche und sage, ein glückliches und erfülltes Leben, dann sollte man vielleicht schon. Das sollte vielleicht wirklich tatsächlich auch jeder Mensch etwas, einen gewissen Spirit haben, den Spirit auch leben. Und ja, und da ist es vielleicht auch von Interesse oder vielleicht sogar notwendig, dass man sich einfach einmal auseinandersetzt, wer bin ich denn eigentlich? Was ist denn das, wo ich zu Hause bin oder wo ich, was bedeutet mir mein Umfeld? Was ist das Umfeld? Und wie kann ich in meinem Umfeld interagieren? Ja? Und vor allem auch etwas, ja, etwas Gutes zu hinterlassen, denn um das geht es ja dann auch schlussendlich in der Erfüllung, etwas, ja, sich selber zu verwirklichen, einfach auch, ja, und etwas, ja, für die Mitmenschen, für das Umfeld mit einzubringen, was auch immer, und das ist eben sehr, sehr subjektiv, ja, und, aber ich denke schon, dass es ein Stückchen dazugehört, einfach die Welt zu verstehen, ja, und, ja, auch die Grenzbereiche vielleicht, ja.
Ja. Es klingt wie ein sehr hochgestecktes Ziel, was man da liest. Die Frage nach dem Ursprung der Natur unserer Existenz und das Gefüge des Seins, verstehen, das klingt sehr hochgesteckt, aber du sagst es, jeder hat sein individuelles Ziel, wo er hin will, wenn es ums Verstehen geht. Das ist richtig, das muss jeder für sich selbst wissen und wie er da hinkommt, vielleicht auch selbst rausfinden. Ja, du, das Buch wirft auch Fragen nach Angst, Depression und der Beziehung zwischen Mensch und Raum auf. Erklär mir das.
Ja, also natürlich, es geht hier auch etwas um das Thema Mensch selber und auch Depressionen, die es natürlich auch gibt beim Menschen. Und da bin ich interessanterweise vorweg in das Thema reingekommen, wie ich versucht habe, die heiligen Hallen unseres Bewusstseins zu beschreiben im Buch, ja? Sprich unser Gehirn, ja? Unser Gehirn mit den Nervenzellen, mit den Gliazellen und was auch immer, wie sich unser Gehirn etwas zusammensetzt, wie unser Gehirn auf Reize reagiert, was unterbewusst vor allem auch gespiegelt wird, was unterbewusst vor sich geht, wenn man auf einem geomantisch labilen Platz wie dem Untersberg vielleicht steht und so eine Frequenz bekommt in unseren Gehirn, ja, sage ich mal, einen kleinen Frequenzanschub, wenn man in Symbiose mit einem Platz ist, wo diverse Stressmuster entstehen. Ja, aber jetzt nicht negativ, sondern das sind einfach Triggerpunkte, wo das neuronale Netzwerk beginnt zu leben, sage ich mal, zu funken, und da passiert bei uns etwas. Ja. Der eine sieht dann plötzlich ein UFO, den anderen wird übel oder sonst irgendwas. Da gibt es verschiedenste Sachen. Und da komme ich natürlich auch in das Thema etwas rein mit Angst und Depression, ja. Wo auch ich zum Thema Angst ja ein persönliches Erlebnis hatte am Untersberg, speziell in der Geisterhöhle, ja. Wo ich auch sehr stark mit meiner eigenen Angst konfrontiert worden bin, ja. Und ja, und da geht es halt wirklich dann um genau diese Gefühlsregungen, ja, die da entstehen in uns, ja, und so auch ein diverses Selbstbild vielleicht ins Aus oder im Inneren transferieren und dann ins Außen. Und ja, das habe ich halt dann so beschrieben im Zusammenhang mit ganzheitlichen Systemen, ganzheitlichen Umgebungen vor allem auch, warum Triggerpunkte wie Angst zum Beispiel da sind, ja, speziell auf Kraftplätzen bezogen, und was die auch sagen könnten, ja. Und genau.
Viele sehr interessante Themen drin. Viele Themen, die auch speziell mich sehr interessieren. Das finde ich gut. Jetzt werden einige Leute schon die Mistgabeln rausholen, weil du gesagt hast, du erkundest das Bewusstsein, Schrägstrich, Gehirn oder im Gehirn. Werden viele nicht mit einverstanden sein.
Naja, man darf eins nicht vergessen, also wir leben, auch der Mensch ist eine Einheit, ja. Das Gehirn ist natürlich ein eigenes Organ, sage ich jetzt mal, ja, whatever, aber man darf nicht vergessen, alles, was im Gehirn geschieht, ja, geschieht in Interaktion mit Körper, Geist und Seele, ja. Alles, was im Herzen geschieht, alles, was wo auch immer geschieht, geschieht immer in Freiheit, ja. Und das ist eben die Krux daran. Man kann auch das Thema, und da spricht auch die Psychologie auf das Thema mittlerweile, und da gibt es auch schon Beweise dazu, erst seit kurzem, seit 7 Jahren, wo sie einfach hier schon diese Dreieinigkeit von Körper, Geist und Seele wissenschaftlich auch nachgewiesen haben, und das nicht nur Humbug ist. Ich meine, wie gesagt, ein ganzheitlicher Mensch, der hat das wahrscheinlich vor 50 Jahren schon gewusst oder vielleicht vor 100 Jahren, aber die Wissenschaft erst offiziell vor ein paar Jahren mit Stempel und Siegel. Ja. Und, das darf man halt dort in diversen Zusammenhängen, darf man es halt nicht vergessen, dass der Mensch, ja, wie schon gesagt, einfach in einer Dreieinheit besteht. Ja.
Spannend. Gerade das Thema Bewusstsein ist sehr spannend. Ich habe es
Ja.
nicht nochmal wiederholen, großartig, aber so ein bisschen ansprechen kann ich es. Ich habe vor einer Weile einen Artikel gefunden, der ganz interessant ist. Da geht es um die Neubewertung tierischer Intelligenz und das Thema Bewusstsein bei Tieren und das sogar wirbellosen Tieren und Insekten eine Art Bewusstsein zugeschrieben wird. Das wird alles jetzt, muss alles neu bewertet werden jetzt. Das ist sehr interessant, wie die Welt funktioniert, was man da noch rausfinden wird, vermutlich. Spannend, das Ganze. Ja. Dein Buch, wo können wir das finden, wenn wir das haben wollen? Wir haben es vorhin schon gesagt, markus-lewski.at, mythen-austria.at, Amazon vermutlich.
Also das Buch Grundlagen für Götter, was war, was ist jetzt und wo geht die Reise vielleicht hin in Zukunft, wissenschaftlich, aber auch philosophisch, okkultistisch vielleicht, ja, das kann man beziehen. Natürlich in allen Buchhandlungen, aber auch auf meiner Homepage mythen-austria.at, ja.
Bevor wir zum Schluss kommen, noch ein ganz interessantes Thema. Wir haben vorhin ganz kurz darüber gesprochen, bevor wir aufgenommen hatten. Du wirst bald was herausbringen zum Thema Chiemsee. Da gibt es spannende Informationen zum Thema Chiemsee. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, wir hatten ja das Thema heute ganz kurz mal, wenn es dich auf einen Platz zieht. Ich hatte vor 5, 6 Jahren, hatte ich den Drang, den Chiemsee zu besuchen, wie ich da in den Untersbergforschungen so stark drinnen war. Leider habe ich es zeitlich niemals geschafft, mir die Gegend anzusehen. Und vor 5, 6 Wochen hat meine liebe Frau gesagt, naja, jetzt machen wir mal eine Woche am Chiemsee, und da wurde ich hellhörig und habe gesagt, ja, da kann ich dann meine ja, meinen alten Rucksack wieder aufräumen, denn das war schon ein altes Projekt und der Kimsi dürfte mich damals schon gerufen haben. Und ja, da bin ich gerade am Recherchieren und am Schreiben und da wird dieses Jahr noch eine Broschüre rauskommen, ein bisschen ja, zwischen halb Buch, halb Broschüre, weil das Spannende am Chiemsee ist tatsächlich, sie hatten dieses Jahr im Februar eine faszinierende Entdeckung gemacht. Und zwar hat man auf der Fraueninsel am Chiemsee eine oktagonale Baustruktur gefunden, mit Bodenscannern. Und man vermutet wissenschaftlich, dass es eine alte Kirche gewesen ist. Das Spannende jedoch daran ist, dass diese Kirche 8 Säulen trägt in den Fundamenten. Es sind ja nur mehr die Fundamente da, die man sieht. Also achteckige Kirche, oktagonale Bauweise. Und diese oktagonale Bauweise auf einem Platz steht, der von Geheimbünden, Ritterorden und verschiedenen Leylinien und Drachenlinien durchzogen ist und wo es unter anderem auch immer wieder verrückte Geschichten, Sichtungen gibt, Lichtererscheinungen gibt rund um den Chiemsee und da sind wir gerade mittendrin, ja, und faszinierendes Thema.
Bin sehr gespannt. Wann kann man damit rechnen, dass das rauskommt?
Nun, ich denke, ich werde sogar noch im Sommer schaffen, also ja, so Sommer-Herbst-Grenze
Okay.
werde ich es veröffentlichen.
Chiemsee, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es da irgendwas in der Art gibt. Sehr interessant, ja.
Ja, in Bezug auf Tempelritter, Geheimbünde, aber auch dem Heiligen Gral, wo es da sehr viel zu sagen gibt dazu, wenn man sich dafür interessiert, auch im Zusammenhang mit Untersberg, dann wäre mal ein Ausflug in Richtung Chiemsee sehr empfehlenswert, aber natürlich auch dann schlussendlich der Kauf meines Buches im Ende Sommer oder Anfang Herbst, wo wir vielleicht auch mal einen Podcast dazu machen können, wenn es fertig ist, ja.
Sehr gerne. Das weckt, so wie vorhin schon gesagt, so ein bisschen Abenteurergeist in einem, was du da alles machst. Das ist so vielseitig und facettenreich, die ganzen Themen, mit denen du dich befasst. Kommt so der kleine Daniel in mir wieder hervor, mit seiner kurzen Hose durch den Wald gerannt ist früher, mit seinen 8, 9 Jahren und auch nach Zwergen gesucht hat und Höhleneingänge und all diese Dinge. Das finde ich so schön an deiner Arbeit. Ich habe vorhin noch einen Artikel gelesen auf deiner Seite mythen-austria.at. Der war von September 92 und da ging es um die, ach, wie hieß das noch? Um die Zwergerlhöhle von Pettenau.
Ja.
Ganz spannend. Die nicht am Untersberg ist, aber ich glaube, zum Untersberg führt. Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, es gibt ja, genau, es gibt im Passau ist es. Also eigentlich, naja, nicht ganz im Passau. Nein, das ist über die Grenze Braunau ist es, ja. Da gibt es in einem ganz kleinen Ort, auf einem ganz kleinen Hügel, gibt es ein kleines Loch im Berg, ja. Und das Loch, du hast es eh erwähnt, das ist die Zwergenhöhle bei Pettenau. Und da gibt es die Legende, dass eben von dieser Höhle ein Gang zum Untersberg führt.
Gab es da nicht, ich weiß, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, da gab es so eine Geschichte dazu, die haben doch dann Zwerge nicht auch Menschen besucht, war das nicht so, gehört das nicht dazu und irgendjemand hat die dann vertrieben und dann kamen die nicht mehr?
Ja, da gibt es eine Story, das stimmt eh von der Legende her, aber ich habe es jetzt auch nicht ganz im Kopf, wie da die Legende war. Ich müsste mal reinschauen, ja. Aber da war was, dass die Zwerge vertrieben worden sind von diesem Platz, von einer Bäuerin, glaube ich, ja. Und irgendwie so, ja. Aber es ist schon spannend, ja.
Sehr spannend. Diese Höhle kann man jetzt also nicht begehen und kann ich dahin irgendwie.
Da kannst du natürlich schon hingehen, die ist auch öffentlich zugänglich. Man muss sie nur finden, ja. Aber kann man sich ansehen, ja.
Aber ich kann nicht durch diese Höhle jetzt zum Untersberg gehen, das ist nicht erkundet oder.
Also ich habe es nicht geschafft, dass ich von Pettenau, von Braunau und reingehe und dann auf dem Untersberg rauskomme. Das habe ich nicht geschafft.
Anhand der Entfernung jetzt oder ist es einfach nicht möglich? Ist das irgendwie dann nicht?
Nein, also diese Höhle ist 4, 5 Meter im Durchmesser. Ja. Das ist eine kleine Einhöhlung im Berg hinein. Ja. Vielleicht gibt es einen unterirdischen Gang, einen nicht sichtbaren Gang. Ich weiß es nicht. Oder wir wissen es nicht, wie diese Legende oder wie diese Sage damals in den Volksmund gekommen ist, dass speziell da in Braunau man reinkommt und am Untersberg rauskommt. Ja. Das wissen wir nicht.
Wir haben es da mit einer Sage zu tun. Es ist jetzt nicht wirklich ein Gang. Also man hat jetzt nicht einen Gang gefunden, der dahin führt. Das ist, sagt die Legende. Okay. Okay, so ist das zu verstehen. Ich finde das generell extrem spannend, dass sich viele Mythen und Mysterien auf unterirdische Anlagen oder Erdställe und alles Mögliche beziehen. Das finde ich so interessant, dass es offenbar mal Zeiten gab, an denen es Menschen in Geschichten und vielleicht auch in Wirklichkeit ganz intensiv und für einen langen Zeitraum unter die Erde zog. Ob es jetzt diese Resonanzkammern sind von Gunnar Hippmeyer oder ob es jetzt Erdställe sind, die es überall gibt oder ganz andere unterirdische Anlagen. Es gab mal eine Zeit, da ja, hat es die Menschen in welcher Form auch immer ganz intensiv unter die Erde getrieben. Das ist äußerst interessant. Ja.
Stimmt, ja.
Ja. Spannendes Thema. Naja, darum geht es vielleicht ein andermal. Ich danke dir auf jeden Fall heute, dass du mit mir über dein neues Buch gesprochen hast und über den Chiemsee. Das war sehr, sehr interessant und ich hoffe, wir treffen uns bald wieder.
Ja, danke. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, wenn das Buch veröffentlicht wurde, ist, können wir vielleicht mal einen kurzen Podcast machen zum Thema Chiemsee und Templer und Geheimbünde.
Sehr gerne. Bleib bitte noch 2 Minuten bei mir, okay?